Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Herzlich willkommen. Jens Spahns Doppelmoral beim Thema Leihmutterschaft hat ihn heute also zum Rücktritt als Unionsfraktionschef gezwungen. Eröffnet das vielleicht eine neue Debatte auf das globale Geschäft mit der Leihmutterschaft? Unser erstes Thema. Wir würdigen den rumänischen Exilschriftsteller Norman Manea zu seinem 90. Geburtstag. Gerade hat die Akademie der Künste seinen Vorlass übernommen. Und wir entdecken das Werk der amerikanischen Künstlerin Alexandra Grant. Das Neue Museum Nürnberg richtet ihre erste Einzelausstellung in Deutschland aus. 3 Tage lang war sie ein Top-Thema, die Leihmutterschaft, über die Jens Spahn und sein Ehemann einen Sohn bekommen haben. In Deutschland ist Leihmutterschaft ja verboten. Diesen Kurs der CDU-CSU hatte Spahn politisch stets mitgetragen. Privat hat er den Ausweg in den USA genutzt. Und diese Doppelmoral ist ihm nun zum Verhängnis geworden. Heute ist der bisherige Unionsfraktionschef von seinem Amt zurückgetreten. Der Druck war groß und die Reaktionen sind es auch. Ich bin verabredet mit Jonte Lindemann, Referent für Medizin beim Genethischen Netzwerk, außerdem engagiert in der feministischen Initiative gegen reproduktive Ausbeutung Femini. Guten Abend, Jonte Lindemann.
Ja, guten Abend. Hallo zu dieser späten Stunde.
Zunächst zum Rücktritt von Jens Spahn. War er überfällig? Wie ist das aus Ihrer Sicht zu bewerten?
Also ja, ich denke, er war überfällig und gleichzeitig war ich überrascht, dass dieser Rücktritt jetzt tatsächlich so gekommen ist, weil es ja in der Karriere von Jens Spahn durchaus andere Punkte gegeben hätte, wo man vielleicht gesagt hätte, ein Rücktritt wäre nicht unangebracht gewesen. Thema Maskendeal, auch da hätte man einen Rücktritt erwarten können, der ist nicht erfolgt. Jetzt war das etwas anders gelagert. Es gab wohl sehr viel Druck aus den eigenen Reihen, weil Jens Spahns persönliche Familienplanung eben nicht zur Parteilinie passt. Und es ist natürlich spannend, dass es diesen Druck in diesem Zusammenhang jetzt so gegeben hat. Man muss aber auch sehen, dass es öffentlich wirklich sehr schwer vertretbar ist, dass jemand sich politisch noch vor so kurzem so klar auch gegen eine Lockerung des Verbots von Leihschwangerschaft ausgesprochen hat und jetzt eben privat eine solche nutzt zur Familiengründung. Und in dem Punkt ist es bei Spahn ja so, dass es nicht nur so ist, dass er als Person, die mit den nötigen finanziellen Mitteln ausgestattet ist, ein solches Verbot ganz einfach umgehen konnte, sondern eben auch, dass er jemand ist, der ganz aktiv Politik mitgestaltet und dann selber aber ganz anders lebt.
Mhm. Spielt in den Reaktionen der letzten Tage eigentlich auch eine Rolle, dass Jens Spahn mit einem Mann verheiratet ist?
Erfreulicherweise würde ich sagen, erstaunlich wenig, zumindest nicht so offenkundig, sondern da geht es eher um diese Doppelmoral, von der wir eben auch gesprochen haben. Wenn wir allerdings darauf schauen, wie zum Beispiel die rechte Petitionsplattform Citizen Go gerade auch ein Verbot nach italienischem Modell fordert, dann müssen wir uns eben auch klar machen, dass ja, das gilt im Prinzip für alle, aber die Nachverfolgbarkeit ist vor allen Dingen bei schwulen Paaren gegeben. Es ist nicht so, dass heterosexuelle Paare diese Dienstleistung im Ausland nicht in Anspruch nehmen würden. Aber vor allen Dingen da, wo man gleich sozusagen in die Geburtsurkunde eingetragen wird, ist das dann eben sozusagen nicht so offensichtlich, wie wenn zwei Männer als Eltern dastehen. Mhm. Und man sollte auch hinzufügen, dass Jens Spahn natürlich als schwuler Mann in seiner politischen Karriere sehr, sehr wenig seine sexuelle Orientierung zum Thema gemacht hat. Und er hat auch eigentlich keinerlei Einsatz für die Anerkennung von Familienmodellen jenseits der Hetero-Kleinfamilie gezeigt. Also klar, er hat damals für die Ehe für alle gestimmt. Aber zum Beispiel beim Thema Stiefkindadoption oder wenn es um die Anerkennung von Mehrelternfamilien geht, da war er jetzt kein Verfechter sozusagen. Also das, was er selber auch genutzt hat, die gleiche Ehe sozusagen, da war er dabei, aber ansonsten war er da nicht unbedingt sehr präsent und jetzt macht er sozusagen als reicher, schwuler Mann, der sich etwas leisten kann, was für weite Teile der queeren Communities in unerreichbarer Ferne liegt und das hat ihn aber offenkundig immer recht wenig interessiert, dass das für andere nicht so möglich ist. Und auch noch eine Sache, dass Spahn immer sehr auf der restriktiven Seite war, wenn es um reproduktive Entscheidungen ging, also zum Beispiel gegen Schwangerschaftsabbrüche zu sein. Er hat 2014 diesen unsäglichen Vergleich von der Pille danach mit Smarties gemacht. Er traut vor allen Dingen Frauen anscheinend keine Entscheidungen auf diesem Feld zu. Aber jetzt, wo es ihm sozusagen persönlich nützt, beim Austragen seines Kindes, ist das auf einmal doch möglich sozusagen. Und dann nutzt er eben sowas. Und das ist schon... Ist viel.
Ich weiß gar nicht, ob das Thema Leihmutterschaft in der deutschen Öffentlichkeit ausreichend debattiert worden ist. Vor kurzem ist von Ihnen ein Text erschienen unter der Überschrift Money Makes the Belly Round, Kinderwunsch als globales Geschäft. Jens Spahn wurde ja auch vorgeworfen, dass er sich eben das, was Sie auch sagen, anders als andere mit unerfülltem Kinderwunsch, dass er sich das leisten kann, eine Leihmutter bzw. die Branche dahinter zu bezahlen. Die Rede ist von Preisen um die 150.000 Dollar. Die Öffentlichkeit weiß sehr wenig über diese Geschäftsmodelle hinter der Leihmutterschaft. Sie haben sich intensiv damit beschäftigt. Was ist das für ein Markt? Wer verdient daran? Die Leihmütter selbst wohl am wenigsten.
Also erstmal muss ich sagen, das ist kein Text von mir, sondern ein Heftschwerpunkt. Da kommen ganz unterschiedliche AutorInnen und Perspektiven zu Wort. Aber was wir sehen, ist dieser Leihschwangerschaftsmarkt, das ist eine Wachstumsbranche. Der wird ein Wachstum prognostiziert von 24% aktuell. Das soll bis 2034 bei einem Umsatz von 135 Milliarden US-Dollar liegen. Und das ist nur die Leihschwangerschaft. Das ist ein kleiner Teil dieses Marktes, weil da gehört noch eine ganze Menge mehr dazu. Weil in der Regel wünschen Wunscheltern keine genetische Verwandtschaft der Leihschwangeren mit dem Kind. Das heißt, es gibt dann meistens noch eine sogenannte Eizellspenderin, von der die Eizellen kommen. Dann gibt es Vermittlungsagenturen, die daran verdienen, Klinikkonzerne, die daran verdienen und in der Regel in privater Hand sind. Das sind in der Regel keine öffentlichen Einrichtungen. Es gibt große Gewinnmargen für die Agenturen, für die Kliniken. Es gibt Zusatzleistungen, es gibt Versicherungen, es gibt Garantien. Es gibt Pakete mit der ganzen Organisation drumherum, mit anwaltlicher Beratung, mit Leuten, die sich um diese Urkunden kümmern, mit zusätzlichen genetischen Tests, mit Embryo-Screening und Auswahl nach bestimmten Merkmalen. Es ist ein riesiger Markt, der hoch anpassungsfähig ist. Amrita Pande, die schon sehr lange dazu forscht und kürzlich einen Report rausgegeben hat, Mapping Global Surrogacy, die schreibt eben, dass dieser Markt ist extrem anpassungsfähig. Er ist inzwischen sehr fragmentiert und hoch spezialisiert. Er reagiert sehr, sehr schnell auf Krisen und Gesetzesänderungen und funktioniert sozusagen über so Ketten. Das heißt, es kann sein, dass zum Beispiel eine Person in Ghana eine Leihschwangerschaft austrägt für ein deutsches Paar und weil diese sich aber ein weißes Kind wünschen, kommt der Embryo dafür aus Georgien. Das ist, da reisen tatsächlich körperliche Substanzen um die Welt, Wunscheltern um die Welt. Reproduktives Reisen ist sehr, sehr verbreitet und es ist ein Markt, der sich sehr, sehr schnell entwickelt und von dem die wenigsten viel verstehen.
Und kurze Frage zum Schluss. Durch Jens Spahn ist das Thema Leihmutterschaft jetzt eben wieder aufgeploppt. In welche Richtung sollte die Debatte jetzt gehen?
Also zunächst mal brauchen wir ein stärkeres Bewusstsein dafür, wie Leihschwangerschaften funktionieren, welche gesundheitlichen Risiken es zum Beispiel auch gibt für EizellspenderInnen, für Leihschwangere, wie es um den Schutz von sogenannten EizellspenderInnen und Leihschwangeren bestellt ist. Und wir sollten diese Debatte aber auch sehr ehrlich führen, weil der Markt, auf dem das geschieht, der ist ein internationaler und ein Verbot in Deutschland aufzuheben, unterbindet dieses reproduktive Reisen nicht. Also Leute werden weiterhin reisen, selbst wenn es hier erlaubt wäre, unter anderem, weil es billiger ist oder weil genetische Tests erlaubt sind, die in der Form hier nicht erlaubt sind oder. Aber wir machen es uns auch zu leicht, wenn wir einfach am Verbot festhalten, ohne zum Beispiel auf internationale Richtlinien hinzuwirken, weil sonst haben wir einfach nur eine Problemverlagerung.
Jens Spahn und die Kritik an Leihmutterschaft in Fazit formuliert von Jonte Lindemann, Referent für Medizin beim Genethischen Netzwerk. Ich danke fürs Gespräch.
Vielen Dank meinerseits. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.
Ebenso. Ein Weltliterat und unfreiwilliger Kosmopolit. Kurz vor seinem 90. Geburtstag an diesem Sonntag hat der rumänische Schriftsteller Norman Manea seinen künstlerischen Vorlass der Akademie der Künste in Berlin übergeben. Man könnte auch sagen, seiner Akademie, denn er ist ihr Mitglied. Norman Maneas Lebensthemen, das sind die als Kind erlebte Deportation, das Leben in Diktaturen und das Exil. Seit bald 40 Jahren lebt er in New York, doch die Sehnsucht nach Europa, die ist geblieben.
Ich will nach Europa zurück. Amerika ist zu fremd, zu optimistisch, zu vital für mich. Ich bin ein alter europäischer Melancholik.
Das hat Norman Manea vor 11 Jahren in unserem Programm gesagt und lebt weiter in New York. Wir wollen ihm zum 90. Geburtstag gratulieren mit seinem Übersetzer, dem Schriftsteller Ernest Wichner. Guten Abend, Herr Wichner.
Guten Abend.
Sie haben Norman Manea Mitte der 80er Jahre kennengelernt. Da kam er damals mit einem DAAD-Stipendium nach Berlin und Sie wurden sein erster Übersetzer im Westen, der Trenchcoat, Wir sind alle im Exil und zuletzt erschien 2023 Der Schatten im Exil. Das sind einige Titel, die Sie übersetzt haben. Was fasziniert Sie an diesem Autor und Zeitzeugen?
Zuallererst bin ich der Person Norman Manea begegnet. Da kannte ich seine Bücher noch nicht. Ich war ja 10 Jahre vorher schon aus Rumänien ausgewandert und er hat etwas später zu publizieren begonnen in Rumänien, denn er hatte ja nach der Deportation erstmal, die er als Kind erlebt hat, Schulbesuch, Gymnasium, Abitur, Hochschule und hat nicht Literatur studiert, sondern eben Hydrologie oder Wasserwirtschaft und sowas. Ein Ingenieurstudium, hat in diesem Beruf auch gearbeitet und dann erst angefangen zu schreiben. Also ich konnte ihn in Rumänien noch nicht kennen. Ich habe ihn persönlich kennengelernt, als er mit diesem Stipendium nach Berlin kam und habe dann ganz schnell von Roland Wiegenstein, der hat ein Rundfunkstudio für den WDR in Berlin betrieben, irgendwo am Ende des Kudamms. Und der hatte mir den Auftrag gegeben, eine Erzählung von Norman Manea zu übersetzen. Und so sind wir dann auch eben literarisch zusammengekommen.
Dieses frühe Trauma der Deportation in ein Konzentrationslager nach Transnistrien, wie hat er dieses Trauma literarisch verarbeitet?
Dieses Trauma verfolgt ihn sein Lebtag. Das kann man sich auch gut vorstellen. Das ging uns allen auch so. Wenn man als Kind mit 5 Jahren ist er deportiert worden, mit 7, 8 ist er wieder zurückgekommen und zwar mit Großeltern, Eltern und eben das Kind. Das ist eine lebenslange Traumatisierung und das ist für einen Schriftsteller eine Last und ein Geschenk zugleich. Er hatte einen lebenslangen Stoff, mit dem er umzugehen hatte. Und wahrscheinlich musste er auch mit genau diesem Stoff ein Leben lang umgehen. Wir wissen es ja aus der Geschichte der Deportation von Schriftstellern, die dann Jahre und Jahrzehnte später im Selbstmord enden, weil sie diese Traumatisierung nicht ertragen konnten. Er hat es bis heute Gott sei Dank geschafft, bis zu seinem 90. Geburtstag.
Norman Manea spricht mehrere Sprachen, wir haben es ja gerade gehört, auch Deutsch. Was zeichnet sein Rumänisch, denn er schreibt ja immer noch auf Rumänisch. Was zeichnet also seine Muttersprache, in der er schreibt, aus, sein Schreibstil?
Ich kann Ihnen sagen, wie es mir beim Übersetzen damit ging. Ja. Ich habe nach jedem Buch, wiewohl ich selbstverständlich schätze und verstanden habe, warum Norman Manea so schreibt, wie er schreibt. Ich habe nach jedem Buch gesagt, ich übersetze keines mehr. Das hat mit seinem Satzbau zu tun, der ist eigen und das ist eine künstliche Syntax, die gibt es in der Form nicht im Rumänischen. Das entspricht zwar der rumänischen Grammatik, das ist alles perfekt, aber es ist eine sehr eigenwillige Syntax, die auch mit der Gedankenführung im Satz verbunden ist, sodass Gedanken immer so ein retardierendes Moment kriegen und so, dass der Satz keine Dynamik kriegt. Der wird immer gebremst im Verlauf. Und ich hatte immer das Gefühl, das widerspricht meinem Rhythmus. Ich lese diesen Satz und verzweifle schier vor ausgebremst werden. Das ist natürlich eine stilistische, wunderbare Leistung. Allerdings, die Physis, meine als Übersetzer oder meine Musikalität oder irgendetwas in mir hat dem ständig widerstrebt.
Interessant.
Also jedes Buch, das ich übersetzt habe von Norman Manier, war mir eine Qual. Ja, darin war ich gefangen. Er hatte ja meine grundsätzliche Sympathie und Solidarität, die hat er immer noch. Aber so ist es mir dabei ergangen.
Ist ihm denn die rumänische Sprache im Exil sowas wie Heimat geblieben, also ein Zufluchtsort?
Ja, er hat ganz schnell Sprachen gelernt. Wir haben ja vorhin dieses deutsche Fragment eingespielt. Das ist halt Norman Manier, so wie er die Sprachen sprach. Er hat Englisch nach 40 Jahren USA nicht wesentlich besser gesprochen. Dabei hat er an einem der renommiertesten Colleges in den USA unterrichtet, am Bard College. Da hat Hannah Arendt unterrichtet und ihr Ehemann Heinrich Blücher. Also das war ein College, das renommierte Lehrer hatte. Auch wohl ganz stark sich auf jüdische Intellektuelle aus Europa und aus USA stützte. Und dort hat er sich wohlgeführt, dort war er beheimatet, aber im Amerikanischen selbst, glaube ich, ist er nicht wirklich angekommen.
Dort hat er sich wohlgefühlt, sagen Sie, aber er hat doch mit seiner Existenz als Exilant weiter gehadert.
Ja, aber das ist die Kunstfigur. Also er selbst war dort, fühlte sich dort gut aufgehoben. Und aber auch in diesem Roman, im Schatten im Exil, da entwirft er eine Figur, die verwandt ist mit Schlemihl von Chamisso, der zur Weltreise gezwungen wird, und zwar aufgrund eines fatalen Geschäfts eben mit einem Geldmenschen. Und er entwirft sich in der Folge dieser Figur als denjenigen, der durch Vertreibung und durch Ausschließung gezeichneter, der heimatlos und unbehaust sozusagen gezwungen wird, durch die Welt zu reisen. Aber das ist die Kunstfigur. Das mag auch einen Moment von Wahrheit für seine Biografie haben, schließt allerdings nicht aus, dass er dort, er lebt ja mit seiner Frau, ein lebenslanges auch Liebespaar, sind kinderlos und wie ich das wahrgenommen habe, war das für ihn auch der richtige Ort.
Ist der richtige Ort. 90 Jahre alt
natürlich.
Wird er morgen.
Ja.
Beschäftigt er sich denn in seiner Literatur vor allem mit der Vergangenheit oder erhebt er auch mit 90 Jahren die Stimme gegen den wachsenden Antisemitismus der Gegenwart?
Norman Manier war bis auf wenige Momente, bevor er aus Rumänien ausgereist ist, war er nie direkt auf alltagspolitische Phänomene reagiert. Aus Rumänien ist er weggegangen, beziehungsweise nach dem DAD-Stipendium nicht mehr dorthin zurück, weil dieser Ceausescu-Kommunismus in seinen letzten Jahren aus schierer Verzweiflung nämlich das wieder ausgepackt hat, was immer vielen dient, die in einer Krise sich befinden und nicht mehr weiter wissen, nämlich den Antisemitismus. Und es hat niemand auf den von der Partei sozusagen in die Gesellschaft gestreuten Antisemitismus wirklich geantwortet. Norman Manier war von seinen Freunden und Kollegen, auch der rumänischen Akademie, höchlichst enttäuscht, weil niemand seine Stimme erhoben hat gegen diesen Antisemitismus. Das hätte man tun können, auch in Ceausescus Kommunismus, denn man hätte sich ja nicht direkt gegen Ceausescu äußern müssen, nur gegen den Antisemitismus. Aber so war die Situation damals, das ist nicht geschehen. Und dann hat er sich darüber geäußert und gesehen, dass ihm niemand beigesprungen ist. Und das war für ihn sozusagen der Grund, dieses Land definitiv zu verlassen.
Wenn man sich jetzt die Übersicht dieses Vorlasses anschaut, den die Akademie der Künste übernommen hat, dann bekommt man einen Eindruck von der unglaublichen Belesenheit, den vielen Korrespondenzen mit berühmten Autorinnen und Autoren, auch Philip Roth darunter, der Manier ja schon lange als Literaturnobelpreisträger favorisiert. Was für einen Schatz bekommt Berlin mit diesem Vorlass?
das kann ich nur eben auch aus dieser Liste vermuten. Ich kenne die Korrespondenz mit Philip Roth nicht. Ich weiß von Norman Mania, dass die sich sehr oft getroffen haben, dass sie sich verabredet haben, zusammen essen gegangen sind oder sich zusammen in den Park gesetzt haben und über Gott und die Welt und ihre beide jüdische unterschiedliche Schicksale als Juden gesprochen haben und dass sie richtig Freunde waren. Das ist auch ein Grund, nicht anzunehmen, dass es sich doch ein bisschen beheimatet gefühlt hatte dort. Heimat ist auch ein Ort, an dem man Freunde hat.
Ja.
Ich habe das verbunden mit dem Nachlass von Imre Kertész, der ja auch in der Akademie ist, ein ungarischer Autor. Das darf uns ja auffallen, dass das jüdische Schriftsteller aus Osteuropa eher der Akademie der Künste in Berlin vertrauen. Berlin, der Ort, an dem der Holocaust seinen Ausgang genommen hat. Hier vertraut man allerdings darauf, dass die Verhältnisse stabil bleiben. Das erlegt uns eine ziemliche Verantwortung auf. Und Norman Mania, der andere verfolgte Jude, gibt seinen Vorlass nach Berlin. Das hat mich am meisten elektrisiert an dieser Mitteilung. Das bedeutet etwas. Und das bedeutet auch für uns etwas, also wozu wir verpflichtet sind, beziehungsweise was die von uns erwarten.
Am Vorabend des 90. Geburtstages des rumänischen Autors Norman Mania war sein Übersetzer Ernest Wichner bei Fazit. Herzlichen Dank dafür.
Gerne.
Ja, Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Die US-amerikanische Künstlerin Alexandra Grant ist Anfang 50, lebt seit einigen Jahren zeitweise in Berlin, war aber bislang in Deutschland eher unbekannt. Das hat sich nun schlagartig geändert. Denn zur Vernissage ihrer Ausstellung im Neuen Museum in Nürnberg, da kam auch ihr Lebensgefährte, Hollywood-Star Keanu Reeves. Händchenhaltend verfolgten die beiden die Eröffnungsreden. So viel Tratsch darf heute mal sein in Fazit, auch wenn uns vor allem die Kunst von Alexandra Grant interessiert. Julie Metzdorf hat die Künstlerin in der Ausstellung getroffen.
8 Bilder, jedes fast 4x4,5 Meter groß, zusammengesetzt aus mehreren Papierbahnen. Angeordnet in einem riesigen, achteckigen Raum beziehen sich die Arbeiten aufeinander, bilden Nachbarschaften. Was alle Bilder und das gesamte künstlerische Werk von Alexandra Grant verbindet, ist die Literatur. Im Zentrum der Arbeiten steht stets ein Text.
I had experienced literature as a child with a Scottish father.
Ich habe Literatur schon als Kind als etwas erlebt, das Halt geben kann. Mit einem schottischen Vater und einer amerikanischen Mutter, deren Eltern Einwanderer waren und aus anderen Ländern kamen, habe ich verstanden, dass ihnen Literatur Halt gegeben hat. Und ich war sicher, dass sie auch mir Halt geben würde, über Sprachgrenzen und nationale Grenzen hinweg. Deshalb habe ich früh entschieden, mich in meiner Kunst mit literarischen Texten zu beschäftigen.
Für die Ausstellung in Nürnberg hat sich Alexandra Grant mit 8 Autorinnen vom 13. Jahrhundert bis heute auseinandergesetzt. 4 von ihnen haben einen direkten Bezug zu Nürnberg. Da ist etwa Christina Ebner, die als Nonne im Kloster Engelhard bei Nürnberg gewirkt hat. Alexandra Grant hat aus Ebners Engeltaler Schwesternbuch eine Passage ausgewählt, die eine Vision beschreibt, in der sich die Blätter eines Baums in Sterne verwandeln. Der in purpurnen, geschwungenen Lettern gehaltene Text teilt sich an einer Mittelachse. Rechts erscheint er im deutschen Original, links auf Englisch. Dazu gerahmte Medaillons mit comichaften Zeichnungen auf einem Untergrund aus tausenden kleinen Sternen auf Dunkelblau. Die Zitate aus der karolingischen Buchmalerei sind überdeutlich. Trotzdem wirkt die Arbeit frisch und modern. Mit verdünnter Acrylfarbe sind mit schwungvoller Geste mehrere Halbkreise frei über das Papier geworfen. Olympia Kontopidis vom Neuen Museum Nürnberg.
Sie wählt einen passenden Font, eine passende Schriftart für die Textpassagen aus und layoutet diese dann digital am Computer. Und dieses digitale Textlayout wird dann mit Siebdruck auf diese großen Papierbahnen gedruckt. Und dann beginnt der Malprozess, in dem sie mit verschiedensten Medien von stark verdünnter Acrylfarbe, die wie Wasserfarben aussieht, bis zu Filzstift und Buntstift auf diesen Text reagiert. Und so entsteht dann dieses Gesamtkunstwerk, was zwischen Schrift und Bild changiert.
Allein die Typografie verleiht den Texten eine Art emotionalen Mantel. Das Gedicht Sunglasses von Pauline Füg erscheint in einer Schrift, die aussieht, als hätte man die Flugbahnen von Bienen mit einem Faden nachgelegt. Ein Roman von Maria Katharina Stockfleth aus dem 17. Jahrhundert über die Tugend einer Frau sieht aus wie gestickt.
Beim Lesen erleben wir emotionale Reaktionen, die sich nicht unbedingt in Sprache ausdrücken lassen. Das ist es, was ich mit meinen Bildern zu zeigen versuche. Die Emotionen beim Lesen, die Gefühle, die bestimmte Erzählungen in uns auslösen, können zu einer gemalten Spur werden. Es ist nicht einfach nur Schrift. Die Empfindungen können sich in Farbe und Bewegung verwandeln.
Grants Themen bzw. die Themen ihrer ausgewählten Texte reichen von Spiritualität über Mutterschaft bis zu Migration, Ausgrenzung und Selbstbehauptung oder auch die Frage nach Wahrnehmung und Wahrheit, wie etwa Konsens auf der Grundlage eines Textes von Olivia Wenzel. Die Schrift wirkt hier wie gemeißelt. Ein starker Farbkontrast dominiert die Komposition. Über einem schwarzen Grund mit blauen Lettern prangt in der Mitte eine leicht gestauchte Kugel in Gelb-Gold. Das wirkt streng und irgendwie ägyptisch, auf jeden Fall sehr geheimnisvoll.
Der Text beschäftigt sich mit der Idee von Zustimmung und vielleicht auch von Uneinigkeit. Es beginnt mit einem Kleid, dem berühmten Internet-Meme des schwarz-blauen Kleides, das eine kleine, aber doch beträchtliche Gruppe von Menschen als gold-weißes Kleid wahrgenommen hat. Diese Vorstellung, dass Menschen dieselbe Situation völlig unterschiedlich sehen können, finde ich sehr interessant.
Alexandra Grants Arbeiten sind im Kern Künstlerbücher. William Blake, Henri Matisse, Elie Sitzky, auch sie haben Texte bildnerisch inszeniert. Die Nürnberger Arbeiten aber sind eben keine Bücher. Die Texte treten aus ihren Buchseiten, Bibliotheken und Archiven hinaus in ein Kunstmuseum und erlangen so eine ganz neue Aufmerksamkeit. Das Besondere? Schrift wird bei Grant zum Bild, bleibt aber immer lesbar.
Erstmals in einem deutschen Museum die Künstlerin Alexandra Grant. Bis zum 11. Oktober im Neuen Museum Nürnberg.
Das Provisorium lebt am längsten. Berühmte Zwischenlösungen.
Ja, heute schauen wir nochmal auf die Provisorien der Hauptstadt. Berlin, die Stadt der ewigen Baustellen. Das gilt für die Straßen, aber eben auch für Kulturbauten. Im Studio ist Rainer Pöllmann aus unserer Musikredaktion. Wenn Theater oder Orchester vorübergehend in andere Gebäude ausweichen müssen, dann spricht man gern von Zwischennutzungen. Klingt irgendwie so gar nicht nach Provisorium.
Ja, zumindest nach einem temporären Übergang. Und das ist dann vielleicht schon auch das Verbindende zum Provisorium. Wobei die Zwischennutzung über zwei Jahrzehnte in Berlin eigentlich ein wirklich umfassend gebrauchter Begriff war. Nicht nur für große Orchester- oder Theaterinstitutionen, sondern für jedes leerstehende Ladenlokal, das dann eben für ein paar Monate als Pop-up-Store oder als Pop-up-Ausstellungshalle verwendet wurde. Das ist allerdings inzwischen wirklich Vergangenheit. Die Freiflächen von Berlin sind alle größtenteils verkauft, zugebaut und werden jetzt endgültig genutzt, und zwar kommerziell.
Aber welche Provisorien sind prägend für die deutsche Hauptstadt?
Das ist eine schwierige Frage. Wo fängt man da an und wo hört man auf? Es gibt so viele Beispiele. Ich würde mir mal zwei sehr exemplarische Fälle rausgreifen. Ein schon sehr lange währendes Provisorium, das ist das Schiller-Theater, und ein angekündigtes, ganz aktuell, aber schon seine Wirkung entfaltendes, das ist die Berliner Philharmonie. Das Schiller-Theater ist ein Haus mit großer Tradition, 1943 zerstört, 1950/51 neu aufgebaut. Ein wirklich schönes Gebäude der Nachkriegsarchitektur mit großen Fensterflächen, mit einer wirklich schönen Atmosphäre, auch 1993 in einer Art Übersprungshandlung geschlossen. Und seitdem ist das Schiller-Theater serielles Ausweichquartier für praktisch die gesamte Berliner Theater- und Musiktheaterlandschaft. 2000 war das Maxim-Gorki-Theater mal ein Jahr drin, dann 7 Jahre von 2010 bis 2017 die Staatsoper unter den Linden. Dann als privates Ausweichquartier das Theater und die Komödie am Kurfürstendamm, und jetzt seit 2023, und man weiß eigentlich ehrlicherweise gar nicht für wie lange noch, die komische Oper Berlin, die eine ganz eigene Geschichte hat, weil die eigentliche Baustelle der komischen Oper beinahe einen Baustopp erlebt hätte im letzten oder vorletzten Jahr und damit dann quasi die komische Oper Dauerpräsenz im Schillertheater gehabt hätte. Also man merkt schon, zwei Musiktheater in einem ehemaligen Sprechtheater, das ist alles ein bisschen merkwürdig, eigentlich auch wegen der schwierigen Akustik, aber es fehlen eben die Alternativen.
Während dieses Schillertheater dann auch eine Zwischenlösung für die bald heimatlosen Berliner Philharmoniker, denn die großartige von Hans Scharoun gebaute Philharmonie, die muss saniert werden, 2032 wird sie geschlossen.
Ja, eröffnet wurde sie 1963 und ist seitdem nie gründlich saniert worden, was einen insofern etwas wundert, weil 1991, 92 die Philharmonie auch schon mal anderthalb Jahre zu war. Da ist allerdings nur die Decke im großen Saal neu gemacht worden, aber keine generelle Sanierung. Die steht also jetzt an, ab 2032, und soll nicht weniger als 8 Jahre dauern und 1,15 Milliarden Euro kosten, Stand heute. Das sind immer diese Bauzeiten und auch Baukosten, die einen insgesamt doch sehr fassungslos machen, aber die nicht nur in Berlin festzustellen sind. Und insofern ist das tatsächlich ein großes Problem, dass da auf die Berliner Philharmoniker als das beste Orchester Berlins und nicht nur Berlins zukommt.
Was ist denn derzeit der Plan? Also wohin könnten die Berliner Philharmoniker ausweichen?
Ja, es geht nicht nur um die Berliner Philharmoniker, sondern tatsächlich alles, um das Gebäude. Ja. Und da sind noch sehr, sehr viele andere Orchester auch drin. 1991 unmittelbar nach dem Mauerfall ist das Konzerthaus im Berliner Osten die Gaststätte für die Berliner Philharmoniker auch geworden. Das wäre heute so nicht mehr machbar. Und es werden deswegen zwei Varianten gehandelt für dieses anstehende Provisorium. Das eine ist das ICC, das Internationale Kongresszentrum, ein Kongresszentrum aus den 70er Jahren, auch im Stil der 70er, futuristisch, eine Art Raumschiff, sehr elegant, möchte ich mal leicht ironisch sagen, zwischen lauter Stadtautobahnen eingefasst. Und das zweite sind die Hangars am ehemaligen Flughafen Tempelhof. Das sind die zwei Ausweichquartiere, über die gerade gesprochen wird.
Was halten Sie von der Idee ICC?
Es ist ein faszinierendes Gebäude, gar keine Frage. Und seit 2014 steht es leer und man muss sagen, es verkommt so langsam. Das ICC ist ein Problem und es ist eine Herausforderung für jeden Senat. Das sei wirklich zugestanden. Und es gibt immer wieder kühne Ideen, eine Bibliothek reinzubringen, ein Kulturzentrum oder eben jetzt die Philharmonie. Das wird vor allem von der Wirtschaftssenatorin befürwortet. Die Intendantin der Berliner Philharmoniker ist da weniger begeistert und hat vielleicht auch deswegen wegen dieser absehbaren Streitereien ihren Vertrag, der 2028 ausläuft, nicht verlängert. Aber sie hat recht, es ist wirklich eine Schnapsidee. Das ist eine völlig theoretische Möglichkeit. Das ICC muss noch viel mehr saniert werden als die Philharmonie und zwar wirklich komplett. Und das passt zeitlich überhaupt nicht zusammen. Eigentlich sind wir dann längst im Jahr 2040,
45. Auch die Idee, Expo 2030 da reinzubringen, gibt es ja auch, es würde sich auch überschneiden.
Also ich bin kein Bauexperte, aber wenn der Brandschutz in der Berliner Philharmonie überarbeitungsbedürftig ist, dann würde ich mal vermuten, dass er in ICC mindestens so überarbeitungsbedürftig ist. Und was die Akustik angeht im ICC, das Deutsche Symphonieorchester Berlin hat dort für knapp 2 Spielzeiten seinen Proberaum gehabt. Und die Kolleginnen und Kollegen können da wirklich schauerliche Geschichten drüber erzählen.
Die Alternative, der Flughafen Tempelhof, welches Potenzial steckt in dieser Idee?
Ja, auch der Flughafen Tempelhof, ein riesiges Gebäude, ist natürlich allein deswegen schon wirklich eine Herausforderung für die Stadt Berlin. Was macht man mit diesen riesigen Hallen und Gebäuden? Es sind immer wieder in den letzten Jahren, Jahrzehnten Konzerte, Festivals stattgefunden, Ausstellungen gab es da, die Berlin Fashion Week war da, aber es waren eigentlich immer nur projektbezogene Nutzungen, Zwischennutzungen, wenn man so will, kein dauerhaftes Konzept. 2008, noch vor der Schließung des Flughafens Tempelhof, gab es mal ein legendäres Konzert der Berliner Philharmoniker. In der Tat dort mit Stockhausen, Gruppen für 3 Orchester, ein riesig besetztes Werk. Das war eine tolle Aufführung damals, aber allein die akustische Ertüchtigung des Hangars dort hat Unsummen gekostet. Trotzdem würde ich sagen, das wird ohne Frage schwierig, es wird teuer und es ist trotzdem nicht von vornherein eine Totgeburt. in meiner Perspektive. Es gibt inzwischen Machbarkeitsstudien für zwei der Hangars und es könnte, das wäre das Reizvolle daran, danach, wenn die Berliner Philharmoniker wieder in der Philharmonie zurück sind, ein Zentrum für Musik bleiben, ein Zentrum nicht nur für Orchester, sondern wirklich für das musikalische Geschehen in dieser Stadt, ein Zentrum, das Berlin eigentlich braucht und das es immer wieder angestrebt hat und es hat nie funktioniert, also das fehlt hier wirklich. Aber da reden wir dann über die Jahre nach 2040 und ein Provisorium wäre das dann wahrscheinlich nicht mehr, wenn alles gut geht.
Das Provisorium lebt am längsten. In unserer Sommerserie hat Rainer Pöllmann heute auf Zwischenlösungen für die Berliner Theater und Orchester geschaut. Danke dafür. Eine Weltkonferenz für künstliche Intelligenz, die findet an diesem Wochenende in Shanghai statt. China steht ja international an der Spitze der KI-Entwicklung und will der Welt auf dieser Messe zeigen, was künstliche Intelligenz bereits leistet und wo die Reise möglicherweise weitergeht. Johannes Jolmes ist als Reporter vor Ort und ich konnte vor der Sendung mit ihm sprechen. Hallo, guten Abend.
Ja, hallo, guten Abend.
Welche Zukunftsfragen werden auf dieser KI-Messe verhandelt?
Also eine Frage habe ich für mich mitgenommen. Welche Rolle werden Roboter und künstliche Intelligenz in Zukunft spielen? Es gab da unglaublich viele Roboter. Vieles Spielereien, Hunderoboter, kämpfende Roboter, Roboter, die schnell laufen können oder Tischtennis spielen. Also wirklich viele Spielereien. Aber dank künstlicher Intelligenz werden diese Roboter immer klüger. Sie sortieren Pakete, falten Wäsche, machen immer genau einen Handgriff, der vorher programmiert wurde. Das ist der heutige Stand. Und nun sollen Roboter, und das wurde auf dieser Messe sehr deutlich, schlauer gemacht werden. Also sie sollen selbst entscheiden. Ein Beispiel. Ein Roboter soll die Küche aufräumen. Das Messer, das liegt ja immer woanders. Und nun soll der Roboter finden, wo das Messer liegt und wie es dann auch in die Spülmaschine kommt. Ein Robotikprofessor hat mir das so erklärt. Man hat schon den Körper gebaut, aber es fehlt noch das Gehirn. Und das soll nun durch die künstliche Intelligenz dazukommen.
Mhm. Und gibt es dafür auch schon Ansätze, innovative Ideen, wie das Denken anfangen kann?
Man erlebt das hier in Shanghai ja auch im Stadtbild. Selbstfahrende Polizeiwagen zum Beispiel. Roboter, die mir das Essen auf das Zimmer bringen können. Und bei vielen Chinesen sieht man, dass zum Beispiel Chatbots zum Alltag dazugehören. Als Ratgeber, Kummerkasten oder wenn man mal Probleme mit einer Lieferung hat. In Deutschland gibt es das ja auch schon, aber der Unterschied bei der künstlichen Intelligenz ist, dass das hier in China viel, viel flächendeckender und auch häufiger eingesetzt wird. Als ich auf die Messe gegangen bin, da brauchte ich gar kein Ticket mehr. Ich habe mein Gesicht vor einen Scanner gehalten und schon war ich drin. Und auch zum Bezahlen, da reicht bei einigen Lieferdiensten oder Supermärkten hier, dass man sein Gesicht vor die Kasse hält. Das hört sich jetzt alles für deutsche Ohren ganz erstaunlich an. Und auch der Datenschutz, der sei mal dahingestellt. Ich glaube, das Thema wäre eine ganz eigene Sendung. Aber um hier zu leben, muss man da einfach mitmachen. Ich habe immer etwas Bargeld in der Tasche. Aber gebraucht habe ich das bislang in den großen Städten hier in China noch nie.
Na gut, da geht der Trend bei uns ja auch schon hin, ne?
Das ist tatsächlich hier ein ganz anderer Trend. Wir kennen das ja bei uns zu Hause auch. Da kann man contactless bezahlen mit seinem Handy und der Kreditkarte, die dahinter liegt, ist, das ist hier ein ganz anderes Level. Also, dass man tatsächlich Kreditkarten etc. alles in einer App auf dem Handy hat und eigentlich nur noch das nutzt. Natürlich mit all den Gefahren, das will ich gar nicht kleinreden, die es auch gibt zum Tracken, was man macht, um nachzuvollziehen, was diese Person jetzt den ganzen lieben langen Tag gemacht hat. Das kann man natürlich alles minutiös nachvollziehen. Und das ist natürlich die große Gefahr, die es dabei auch dann gibt.
Welche neuen Trends gibt es denn auf dieser KI-Messe, die jetzt auch für europäische Nutzer besonders interessant sein könnten?
Ja, eines ist auf dieser Messe sehr deutlich geworden. Europa oder die USA, die haben hier keine Rolle gespielt. Das war eigentlich eine Messe von China für China. Und ein paar wohlgesonnene Staaten, ein paar russische Stände habe ich auch gesehen. Und besonders China und die USA, so der Eindruck von vielen Experten, die entfernen sich immer weiter voneinander. Gleichzeitig gibt es aber ganz, ganz viele wichtige Fragen. Welche Regeln will man sich auferlegen im Umgang mit künstlicher Intelligenz? All diese Fragen sind ungeklärt und eigentlich müssten dafür die beiden Länder gerade auf dieser Ebene miteinander sprechen, um Regeln festzulegen, die für künstliche Intelligenz dann gelten sollen. Das ist da relativ wenig gerade in dem Bereich zu sehen.
Wie sieht das eigentlich aus mit der Kreativbranche? Ist die Kultur da, mischt die da auch mit? Also gibt es Interesse von Filmproduktionen, Illustratoren und so weiter?
Also was man gesehen hat auf der Messe war, dass künstliche Intelligenz sehr stark eingesetzt wird im Bereich der Bilderzeugung, auch im Bereich, wie Videos erzeugt werden. Aber das war schon eine Messe, die sich sehr stark an die Anwendung in der Industrie gerichtet hat. Also mir ist jetzt nicht aufgefallen, dass es dort im besonderen Maße um Kultur und Kreativwirtschaft gegangen ist. Es ging da tatsächlich um Einsatz von humanoiden Robotern, die bestimmte Arbeitsschritte ausführen können und in Zukunft, da reden Experten von mehreren Jahren, wenn nicht sogar Jahrzehnten, auch als Helfer im Alltag eingesetzt werden können.
Johannes Jolmes über die weltgrößte KI-Messe. Bis Montag findet sie in Shanghai statt. Danke fürs Gespräch. Und zum Fazitteam gehört Arno Orzesek, heute der Mann für den ganz dicken Zeitungsstapel, die Kulturpresseschau im Wochenrückblick.
Putin, Trump und die völkische Rechte. Unsere Gegenwart wimmelt von antiken Heldenbildern und bluttriefenden Tragödien. Sind wir etwa mitten in Homers Odyssee gelandet? Diese spekulative Frage stellte die Wochenzeitung Die Zeit in ihrem Feuilleton Aufmacher Wir Irrfahrer und überließ die Antwort Thomas Assheuer. Grob vereinfacht lautet das Epochengefühl, die Odyssee der Moderne ist vorbei. Die globalisierten Gesellschaften haben genug erlebt, sie wollen heim. Zu lange schon treiben sie ziellos auf dem Meer ihrer enttäuschten Hoffnungen. Vor der großen Fahrt hatte man ihnen das Blaue vom Himmel versprochen, sorglose Freiheit zum Beispiel, kräftigen ökonomischen Rückenwind, sogar Glück. Stattdessen erleben sie chronische Krisen, unzählige Kriege, planetarische Unsicherheit, obszöne Ungleichheit und eine furchterregend fiebernde Erde. Soweit Thomas Assheuer, auf dessen Essay in der Zeit drei Artikel zu Christopher Nolans Blockbuster Die Odyssee folgten. In einem davon grummelte Jens Jessen gönnerhaft, der Regisseur ist dem Racheexzess des Odysseus ebenso wie den bittersten aktuellen Pointen des Stoffes ausgewichen und gerade deshalb wieder beim Sandalenfilm gelandet, wenn auch einem vergleichsweise geschmackvollen. Ganz anders David Steinitz, der in der Süddeutschen Zeitung skandierte, beim Zeus, was für ein Film, ein Spektakel, das man gesehen haben muss. Und ausführte, die Odyssee ist wohl die archetypischste Zeithorrorerzählung der Menschheitsgeschichte, weshalb ihre Adaption wie eine Krönung von Nolans bisherigem Werk wirkt. 10 Jahre verbringt Odysseus, gespielt von Matt Damon, im Trojanischen Krieg. Nochmal 10 Jahre braucht er für seine Rückkehr nach Ithaka. 20 Jahre Handlungs- und Lebenszeit, die Nolan nicht chronologisch herunterbricht, sondern die er per Schnitt zurück, nach vorn und wieder zurück so lange zerhäckselt, bis man sich auch als Zuschauer wie Odysseus in einem Labyrinth gefangen fühlt. Ein Labyrinth, aus dem es scheinbar kein Entkommen gibt. David Steinitz in der SZ. Wechseln wir von der Mythologie in die politische Gegenwart. Unter dem Titel Deutschdenken, ein kritisches Zitat des gleichnamigen AfD-Hashtags, konstatierte der Schriftsteller Durs Grünbein in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, das kulturpolitische Feindbild der AfD, namentlich in Sachsen-Anhalt, setzt nationalsozialistischen Ungeist fort. Bevor man den patriotischen Tourismus ankurbelt und in jedem Bundesland Sehnsuchtsorte für deutsche Patrioten fördert, gilt es erst einmal mit der modernen Kunst und Architektur abzurechnen. Da man aber noch nicht offen wieder von Entartung sprechen kann und die im Dritten Reich als entartet geltende Kunst vorerst unbehelligt in den Museen vor sich hindämmern darf, bietet sich eine Kampagne gegen das Bauhaus an. Ob der Begriff Faschismus analytisch noch taugt, wird sich zeigen. An der Kulturfront aber zeigen sie sich, gut lesbar, die Zeichen an der Wand. So Durs Grünbein in der FAZ. Die Debatte darüber, ob der Begriff Faschismus noch oder wieder taugt, ging unterdessen weiter. Wäre es erst Faschismus, wenn der Massenmord gelungen ist, wäre es ja immer schon zu spät, warnte die Philosophin Eva von Redeker in der Frankfurter Rundschau und erklärte, wir wissen nicht, ob wir ein historisches Merkmal des Faschismus wirklich wiedererkennen. Es ist ja immer ein neuer Kontext. Selbst eine Todespolitik agiert mit KI und im Anthropozän anders als ein bürokratisch-industrieller Massenmord. Und müssen paramilitärische Einheiten aussehen wie die Schwarz- und Braunhemden? Oder entspricht denen in der Gegenwart vielleicht eher die Palantir-Software? Wie man den extremen Rechten beikommen könnte, das hat der Rapper Danger Dan in dem Song Keine Angst ausgebreitet, dessen Ausstrahlung im Rahmen der Sendung Die Anstalt das ZDF jedoch verweigert hat. Claudia Reinhardt befand im Tagesspiegel, dadurch habe das ZDF seinen Ruf als intransparente Rundfunkanstalt gefestigt, in der Verantwortliche nach öffentlicher Kritik wankelmütig um Schadensbegrenzung ringen. Der Z-Autor Gustav Seibt dagegen fand die Absetzung des Songs richtig und verwies auf dessen Inhalt. Der Song träumt sich in womöglich romantisch gedachter Selbstüberhöhung zurück in eine archaische Bürgerkriegssituation, in ein Szenario von Saalschlachten und dem Katz-und-Maus-Spiel paramilitärischer Gruppen, wie es am Ende der Weimarer Republik Alltag wurde. Denn arbeitet mit der Vorstellung eines Notstands, in dem die Bürger ihre Sache nun selbst in die Hand nehmen müssen. Partisanen und Guerilleros indessen pflegen gegen Besatzungsmächte oder gegen etablierte Diktaturen samt Repressionsapparaten zu kämpfen. Aber gegen 30% einer Wahlbevölkerung? Fazit, Thema verfehlt. Anders als Danger Dan bevorzugt Manuela Müller offenbar die diskursive Tour. Die Autorin des Buches »Die Jugend malt wieder Hakenkreuze« erklärt in der Tageszeitung Die Welt: Ich habe für mein Buch unter anderem mit einem 15-jährigen Mädchen gesprochen, dessen beste Freundin rechte Sticker verteilt, Hakenkreuze ins Schulbuch schmiert und so weiter. Die Leonie kippt nach rechts, aber die Anna bleibt trotzdem ihre Freundin. Sie sagt genau nicht, du bist jetzt rechts und ich wende mich von dir ab. Im Austausch bleiben, auch da, wo es weh tut. Das ist etwas, das nicht nur die Schule, sondern die Gesellschaft praktizieren sollte. Zuletzt zu Berlin. 5 Jahre nach der Eröffnung des Humboldt-Forums kritisierte Andreas Kilb in der FAZ: Die postkoloniale Erzählung ist so dominant geworden, dass sie inzwischen alle Aktivitäten des Hauses bestimmt. Das Humboldt-Forum wird dergestalt zum Sprachrohr für seine eigene Abschaffung. Es wird zur Bühne für jene historisch Unaufgeklärte, die gesamte Kulturgeschichte in Gut und Böse, Täter und Opfer sortierenden Dogmatik, die es doch gerade widerlegen sollte. Es ist, als hätten die Ethnologen und Asienexperten vergessen nachzuschauen, was in den letzten 600 Jahren auf der Welt passiert ist. Die SZ aber stieß mit Blick auf Berlin den tiefen Seufzer aus: So rette doch jemand diese Stadt. Und das war's. Schönen Sonntag. Und sollten Sie ins Schwimmbad gehen, die Tageszeitung titelte: Sprungbrett frei.
Arno Otzesek mit dem Wochenrückblick der Kulturpresseschau. Ich bin Britta Bürger und morgen Abend wieder für Sie da. Dann hören wir, ob die große Show des WM-Fußballfinales dem Fußball die Show gestohlen hat oder nicht. Kommen Sie gut durch die Nacht.